Ja, wir werden heute Abschluss machen unserer Serie Gott redet. Wir haben verschiedene Aspekte des Redens Gottes angeschaut. Wir haben geschaut, Gott redet durch sein Wort. Wir haben gesehen, Gott redet durch Jesus Christus. Wir haben gesehen, dass Gott durch Prophetie redet. Letzte Woche hat Gott durch die Taufe geredet. Offensichtlich eindrücklich. Wobei das eher dann das Wort Gottes ist, was da geredet hat. Und heute wird es einen Abschluss geben, den ich ursprünglich eigentlich gar nicht vorgesehen hatte. Aber ich habe festgestellt, dass wir offensichtlich auch in der Pfingstgemeinde doch Fragen zu diesem Thema haben. Und deswegen habe ich mich kurzfristig entschlossen, noch ein Thema anzuhängen an diese Serie. Und das Thema heute heißt, Gott redet durch andere Sprachen. So, wir werden uns heute mit dem Thema Zungenrede beschäftigen. Und ich möchte dort anfangen, wo wir letzte Woche eigentlich nicht aufgehört haben, aber was wir uns letzte Woche angeschaut haben, nämlich die Stelle aus Markus 16. Wer dabei war oder sich die Predigt im Internet angeschaut hat, der wird sich daran vielleicht noch erinnern. Und wer seine Bibel dabei hat oder sein Handy natürlich lautlos geschaltet mit einer Bibel zücken mag, der darf das gerne tun. Markus 16. Und wir lesen jetzt nicht den Vers 16, den wir letzte Woche gelesen haben miteinander, sondern wir lesen die Verse 15 bis 18. Und da lesen wir Folgendes. Und er sprach zu ihnen, geht hin in die ganze Welt und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Wer gläubig geworden und getauft worden ist, der wird gerettet werden. Wer aber nicht gläubig geworden ist, wird verdammt werden. Diese Zeichen aber werden denen folgen, die glauben, in meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, sie werden in neuen Sprachen reden, werden Schlangen aufheben. Wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Schwachen werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohlbefinden. So, hier sind ein paar Zeichen genannt, die denen folgen, die gläubig geworden sind. Letztes Mal ging es uns eher so um die, die gläubig geworden sind. Wir haben geschaut, dass diejenigen, die gläubig geworden sind, sich eben auch taufen lassen sollen. Wir haben gesehen, auf was es ankommt bei der Errettung, nämlich nicht auf die Taufe, sondern auf den Glauben. Und jetzt geht es um das, was hinterher kommt. So, jetzt geht es offensichtlich darum, was ist nun mit denjenigen, die gläubig geworden sind? Und Paulus nennt hier so ein paar Dinge, die dann offensichtlich passieren. Und das ist nur nicht als Checkliste gedacht, so was habe ich alles schon erlebt. Da könnte ich bei manchem auch keinen Haken machen. Aber so insgesamt, sagt Jesus, werden so ein paar Dinge passieren. Da werden Dämonen ausgetrieben werden. Das ist was, was in unserer Zeit eher etwas unüblich geworden ist. Dämonen, da haben wir so ein bisschen Manschetten. Das ist uns am liebsten, wenn die irgendwo anders auftauchen, aber nicht bei uns. Ich frage mich manchmal, ob es in unseren Gegenden keine mehr gibt oder ob wir sie bloß nicht mehr wahrnehmen. Aber das wäre ein anderes Thema. Ist davon die Rede, dass sie Schlangen aufheben werden? Nun, meine Frau war, wir waren, als wir jung verheiratet waren, auf einer Missionsreise in Jamaika. Und dann haben wir unter anderem den Drehort von irgendeinem James Bond besichtigt dort. Und da konnte man sich dann so eine Schlange umhängen lassen. Aber das ist nicht damit gemeint, sondern damit ist sowas gemeint, wie das, was der Apostel Paulus erlebt hat, als er in Malta in so ein Bündel Reisig gegriffen hat und da offensichtlich noch eine Schlange drin war, der die Hitze des Feuers nicht so gut gefallen hat und die ihn dann gebissen hat und wo ihm nichts passiert ist. Was Ähnliches ist das, was Jesus da anspricht, dass sie Tödliches trinken werden, wird ihnen nicht schaden, also dass sie gegen Gift sozusagen immun sind. Auch das ist mir persönlich noch nie passiert, Gott sei Dank, muss ich eigentlich sagen. Ja, wer weiß, genau. Auch wahr. Aber mir ist von einem befreundeten Pastor erzählt worden, der sowas schon mal erlebt hat in Afrika, wo ein frisch zum Glauben gekommener von seiner Familie ermordet werden sollte durch Gift. Und die Schwester, die vom gleichen Essen gegessen hat und die nicht gläubig war, ist daran gestorben und er nicht. So, das ist sowas in dieser Art. Und dann Krankenheilung. Nun, da haben wir das eine oder andere sicher schon mal erlebt. Vielleicht nicht ganz so spektakulär oder so groß, wie wir das uns nun vielleicht wünschen würden, aber sowas passiert immer vielleicht am ersten Mal so in unserer Wahrnehmung. Und dann gibt es eben dieses, sie werden in neuen Sprachen reden. Und das ist als ein Zeichen genannt von den Leuten, die da zum Glauben kommen. Und ich habe nun auch ein bisschen was gelesen und gehört in letzter Zeit und da wird unter anderem dann auch so eine Unterscheidung gemacht. Ich weiß nicht, wie du dieses Phänomen bisher bezeichnet hast oder in welchem Sprachgebrauch du dich bewegst. Manche sagen Sprachenrede, manche sagen Zungenrede, manche sagen eben Reden in Zungen oder was weiß ich. Es gibt so verschiedene Formulierungen. Und manche machen dann eben auch einen Unterschied zwischen Zungenrede und Sprachenrede. Und lass mich an der Stelle einfach mal sagen, diese Unterscheidung halte ich für absolut willkürlich. Denn wenn wir ins Griechische reingehen, dann stellen wir fest, dass dort überall, wo von Zungenrede die Rede ist, dass dort immer die Rede ist von Reden in Zungen. Und das hat damit zu tun, dass im Griechischen das Wort für Sprache und für Zunge dasselbe ist. So, Glossa ist die Zunge und es heißt auch Sprache. Vielleicht könnt ihr das am ehesten nachvollziehen, wenn ihr ein bisschen Englisch könnt. Wer weiß, was auf Englisch Muttersprache heißt? Mother Tongue, genau, also die Mutterzunge. So, das ist offensichtlich was, weil wir eben mit der Zunge sprechen, gibt es eben Sprachen. Im Spanischen, habe ich nachgelesen, ist es genauso. Da heißt das Wort für Sprache und für Zunge ist eben dasselbe Wort. Und das finden wir im Griechischen auch. So, das heißt, überall, wo in der Bibel irgendwas von Zungenrede oder Sprachenrede steht, steht überall dieses Wort Glossa Lali, wie man es dann auf Deutsch oder auf Halbgriechisch irgendwie eingedeutscht hat. Ich persönlich halte die Unterscheidung also nicht für zielführend und nicht für berechtigt, aber wir werden nachher noch sehen, dass da natürlich schon einen gewissen Hintergrund gibt, weshalb manche Leute das so sehen möchten oder das gerne unterscheiden möchten. Lasst mich kurz definieren, um was es bei dieser Zungenrede geht. Es ist ein Reden in einer Sprache, die ich nicht gelernt habe. Also manche von uns können ja mehrere Sprachen. Und wir haben diese Sprache gelernt und wir können in dieser Sprache reden. Bei der Zungenrede geht es darum, dass ich eine Sprache sprechen kann, die ich nicht gelernt habe. So, das kann eine Sprache sein, die auf Erden gesprochen wird. Also wir haben da verschiedenste Beispiele gehört von Leuten in unserem persönlichen Umfeld, von einem, der mit jemandem gebetet hat und hat dann offensichtlich in feinstem Hebräisch gebetet, obwohl er Hebräisch nie gelernt hatte. Wir haben von einem Missionsehepaar, die öfters bei uns übernachtet haben, gehört, dass die auf einer Konferenz waren und neben ihnen hat jemand in wunderschönem Englisch gebetet und da haben sie nachher auf Englisch angesprochen und die Frau hat sie überhaupt nicht verstanden, weil sie eben nicht Englisch konnte. Sowas finden wir immer wieder und sowas ist auch passiert beim ersten Auftreten der Zungenrede in Apostelgeschichte 2. Wenn du deine Bibel dabei hast, dann schlag doch ganz kurz auf. Apostelgeschichte 2, die Verse 4 bis 10, das Pfingstwunder, die Erfüllung dessen, was Jesus hier vorhergesagt hat. Da heißt es, und alle Anwesenden wurden vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu sprechen, wie der Heilige Geist es ihnen eingab. Damals lebten in Jerusalem gottesfürchtige Juden aus vielen verschiedenen Ländern. Als sie das Brausen hörten, den war an dem Vers, den wir weggelassen haben, liefen sie herbei. Bestürzt hörte jeder von ihnen die Versammelten in seiner eigenen Sprache reden. Außer sich vor Staunen riefen sie: Wie kann das sein? Diese Leute stammen alle aus Galiläa und doch hören wir sie in den Sprachen der Länder sprechen, in denen wir geboren wurden. Da stehen wir, Parther, Meder, Elamiter, Leute aus Mesopotamien, Judäa, Kappadokien, Pontus, der Provinz Asien, Phrygien, Pamphylien, Ägypten, in den Gebieten von Libyen, aus der Gegend von Kyrene, Besucher aus Rom, Juden sowie zum Judentum Übergetretene, Kreter und Araber. Und wir alle hören diese Leute in unserer eigenen Sprachen über die Taten Gottes reden. Kleine Bemerkung zwischendurch. Hier werden schon mal mindestens 15 Sprachen aufgezählt. Und jetzt könnt ihr ja mal abzählen, es waren maximal 12 Apostel, die dort waren. Also vermutlich, wenn sie nicht zwischendurch die Sprachen gewechselt haben, waren es nicht nur die 12 Apostel, die diese Gabe bekommen haben, sondern es wird ja mal davon geredet, dass ungefähr 120 Leute beieinander waren. Wie viel es jetzt am Pfingsten waren, wissen wir nicht genau. Also, und das heißt, alle, die dort waren, die sind vom Heiligen Geist erfüllt worden, haben angefangen, in neuen Sprachen zu reden. Und 15 Sprachen werden genannt, vielleicht waren es auch noch mehr. Die Frage ist, welche Sprache haben die anderen gesprochen? Kann man sich ja auch mal überlegen, wobei das wäre jetzt Spekulation. Aber es waren offensichtlich zum Teil jedenfalls Sprachen, die auf dieser Welt gesprochen wurden und Leute haben das verstanden. Was aber genauso sein kann und wovon ich ausgehe, dass es auch hier in dieser Stelle passiert ist, weil wie gesagt, es waren ungefähr 15 Sprachen, ist dann die Frage, was man da genau alles zählt. 15 Sprachen, die gesprochen wurden, aber deutlich mehr Leute, die vermutlich da waren. Es gibt auch noch himmlische Sprachen oder wie Paulus das bezeichnet, Engelszungen. In 1. Korinther 13, Vers 1, da geht es um, also in dem ganzen, in den Kapiteln 12 bis 14 geht es um Geistesgaben, da geht es um Zungenrede, da geht es um Prophetie, da geht es um alle möglichen Vielfalten von diesen Geistesgaben. Und zwischendrin kommt dieses Kapitel über die Liebe, was vielleicht so das bekannteste überhaupt ist, 1. Korinther 13, das hohe Lied der Liebe nennt man es auch. Und am Anfang sagt Paulus Folgendes im Vers 1. Wenn ich in den Sprachen der Welt oder mit Engelszungen reden könnte, aber keine Liebe hätte, wäre mein Reden nur sinnloser Lärm wie ein dröhnender Gong oder eine klingende Schelle. Nun, kennst du das vielleicht? Der hat mit Engelszungen geredet. Und damit meint man nicht, der hat in Zungen geredet, sondern wir in unserem deutschen Sprachgebrauch sagen, der hat sich bemüht, jemand anders zu überzeugen. Also, So verwenden wir das jetzt. Paulus verwendet es anders. Und wenn du es in diesem ganzen Zusammenhang liest, siehst du, dass es eindeutig so gemeint ist, dass Paulus sagt, also in Korinth wurde offensichtlich sehr viel in Zungen geredet und Paulus versucht da manche Dinge so ein bisschen gerade zu biegen. Und dann sagt er, und wenn ich in Menschensprachen und in Engelssprachen reden würde und hätte die Liebe nicht, dann wäre ich nur ein dröhnender Gong, weil niemand mich verstehen würde. Und in den ganzen Kapiteln geht es Paulus ganz, ganz viel darum, ob man das versteht und was es für Konsequenzen hat, dass man es eben auch nicht versteht. Aber offensichtlich sagt Paulus, es ist möglich, dass wir in menschlichen Sprachen reden und es ist auch möglich, dass wir in einer Sprache reden, die nicht von dieser Welt ist, sondern die offensichtlich eine Engelsprache ist oder eine himmlische Sprache. Und von daher kann es sein, dass es auch niemand verstehen könnte, selbst wenn jemand da wäre. Ich habe zum Beispiel während meiner Bibelschulausbildung, hat der Bibelschulleiter uns dort erzählt, dass er mit seiner Zungensprache sehr unzufrieden war, weil die sehr, sehr viele Umlaute enthielt, ganz, ganz viele Üs und so. Und er hat sich schon gefragt, ob das wohl echt ist und so. Und dann hat er sich halt auch immer so drauf verlassen, naja gut, vielleicht ist ja auch eine himmlische Sprache. In dem Fall war es wohl irgendein kurdischer Dialekt, den er dann mal rausgefunden hat, weil jemand da war, der das dann eben auch verstanden hat. Aber es kann eben auch sein, dass du oder jemand anders in einer Sprache spricht, die wirklich niemand versteht und die sich vielleicht auch ganz seltsam anhört. Aber der Punkt ist nicht, dass es jemand verstehen muss und wir werden das jetzt gleich sehen, weil Paulus uns hier im 14. Kapitel noch was über diese Zungenrede sagt und wofür die eigentlich gedacht ist. Bevor wir dazu allerdings kommen, habe ich nur eins vergessen. Es gibt noch eine dritte Möglichkeit, die ich nicht ganz unerwähnt möchten lasse. Apostelgeschichte 2, Vers 13, wo die Leute dann reagieren auf dieses Pfingstwunder und wo sie sagen, die sind bloß besoffen. Und nun weiß ich nicht, ob du schon mal einen Besoffenen hast reden hören. Das hört sich für mich dann schon eher nach Nichtsprache an. So, da geht es um Lallen, da geht es um scheinbar nicht so artikulierte Aussprache. Und auch sowas kann vorkommen. Nun weiß ich nicht, ob das damals wirklich so war oder ob die Leute einfach abfällig darüber reden wollten. Das kann ja auch noch sein. Aber ich möchte auch nicht ausschließen, wir werden nachher noch auf eine Stelle kommen, die auch sowas Ähnliches andeutet, dass es eventuell auch Zungenrede geben kann, die, sage ich mal, linguistischen Merkmalen nicht folgt. So, diese Möglichkeiten gibt es und das Entscheidende ist aber auch nicht, was es ist, sondern das Entscheidende ist, für was diese Zungenrede gegeben ist. Und dazu sagt uns Paulus im 1. Korinther 14 im Vers 2 Folgendes. Denn wem die Gabe geschenkt wird, also die Gabe der Zungenrede, von der redet er hier, in anderen Sprachen zu reden, der spricht zu Gott, aber nicht zu Menschen, weil ihn niemand versteht. Er redet durch die Kraft des Geistes, aber es sind Geheimnisse, die er ausspricht. So, Paulus sagt, typischerweise wird das, was in Zungen geredet wird, von niemand verstanden. Es kann Ausnahmen geben, wie an Pfingsten oder wenn eben jemand da ist oder wenn Gott diese Zungenrede ausnahmsweise mal dazu benutzt, um, weil kein Übersetzer da ist, um einfach eine Kommunikation zu ermöglichen. Das sind aber eher die Ausnahmefälle. Der Normalfall ist den Paulus hier schildert, nämlich, dass der in Zungen redet, von niemandem verstanden wird. Und Paulus sagt hier, das ist aber auch nicht nötig, weil die Zungenrede sich nicht an Menschen richtet, sondern sie richtet sich an Gott. Es geht um Kommunikation zwischen mir und Gott. Und deswegen ist es vollkommen unerheblich, ob das eine menschliche Sprache ist, eine himmlische Sprache ist oder womöglich gar keine Sprache ist. Wichtig ist, dass bzw. ob es von Gott gewirkt ist. Das sagt Paulus ja auch hier. Er sagt, er redet durch die Kraft des Geistes. Also wenn es wirklich von Gott gewirkt ist, dann ist es egal, was ich ausspreche. Es ist nicht wichtig, dass es menschlich irgendwie Sinn macht, denn derjenige, an den es sich richtet, ist Gott. Und wenn ich mit Gott rede, dann versteht Gott, was ich sage. Und das ist das in dem Moment das Einzige, was wirklich wichtig ist. 1. Korinther 14, Vers 14, erklärt Paulus das nochmal. Er sagt, wenn ich in Sprachen bete, dann betet mein Geist, aber ich verstehe nicht, was ich rede. So, noch nicht mal ich selber weiß, was ich bete. Und ich glaube persönlich, dass das manchen Leuten auch die größten Probleme macht, weil sie nicht wissen, was sie da sagen. Und nun gibt es ja auch Leute, die in Kreisen aufgewachsen sind, die der Zungenrede nicht ganz so aufgeschlossen sind und die dann sagen, ja, ich habe keine Ahnung, was ich da bete, womöglich verfluche ich Gott oder womöglich sage ich da irgendwelche schlimmen Dinge und ich habe gar keine Ahnung. Lass mich dazu ganz kurz, ich wollte eigentlich darauf nicht eingehen, aber vielleicht ist trotzdem gut, es zu tun. Jesus erzählt mal eine Geschichte, beziehungsweise er geht auf den Empfang des Heiligen Geistes ein und sagt, wenn euer Kind euch um ein Brot bittet, dann werdet ihr ihm keinen Stein geben. Und wenn euer Kind euch um einen Fisch bittet, dann werdet ihr ihm keinen Skorpion geben. Oder um ein Ei und ihr werdet ihm keine Schlange geben. Und dann sagt er, und wenn ihr, die ihr doch böse seid, euren Kindern gute Dinge geben können, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen den Heiligen Geist geben, die ihn bitten? Und was ich daraus schließe, ist, dass Jesus uns die Angst davor nimmt, wenn wir Gott um was Gutes bitten, wenn wir Gott um den Heiligen Geist bitten, dass er uns irgendwas Schlechtes gibt oder dass er zulassen würde, dass wir was Schlechtes bekommen. Von daher möchte ich euch diese Angst nehmen, wenn das möglich ist, dass ihr dem vertraut, was Jesus da sagt und sagt, wenn ich Gott um was Gutes bitte, wird er nicht zulassen, dass ich was Schlechtes bekomme. So, wir haben gesehen, wir reden beim Zungenreden durch die Kraft des Heiligen Geistes, wie es Paulus hier formuliert hat in dieser Übersetzung, andere Übersetzen sagen, durch den Heiligen Geist, wie auch immer. Oder in Apostelgeschichte 2, Vers 4 haben wir gesehen, dass sie das gesagt haben, was der Heilige Geist ihnen auszusprechen gab. Und jetzt wollen wir uns mit der Frage beschäftigen, wozu eigentlich das Ganze? Jetzt haben wir gesehen, manchmal verstehen es die Menschen, manchmal verstehen sie es auch nicht. Aber ja, um was geht es eigentlich? Wozu braucht man es eigentlich? In Apostelgeschichte 2 war es offensichtlich die Antwort Gottes auf ihre Gebete, beziehungsweise die Erfüllung der Verheißung. Jesus hat ja gesagt, ich werde gehen und wenn ich gegangen bin, dann werde ich den Tröster, den Helfer schicken. Und das hat Jesus dann auch gemacht. Er hat ihnen den Heiligen Geist geschickt und damit die Jünger gemerkt haben, dass das passiert ist, hat Gott dieses Zeichen mit dazugegeben. Das ist nicht immer so. Wir sehen das auch in der Bibel später. Nicht immer, nicht jeder, der den Heiligen Geist bekommt, fängt an, irgendwie in Zungen zu reden oder zu weissagen. Ist jedenfalls, wie alles, was ich sage, meine Meinung. Ihr dürft es gerne prüfen. Ich weiß, dass ich da auch nicht ganz auf der pfingstlichen Linie liege. Aber immer wieder ist es passiert, so als Zeichen des Empfangs des Heiligen Geistes. In Apostelgeschichte 19 lesen wir das zum Beispiel oder eine Stelle, die wir auch letzte Woche angeschaut haben, Apostelgeschichte 10, als Cornelius, der römische Hauptmann, zum Glauben kommt. Da gibt Gott auch dieses Zeichen, damit die Leute, die mit Petrus mitgekommen waren, gemerkt haben, okay, die Leute sind wirklich zum Glauben gekommen, die haben den Heiligen Geist empfangen, also dürfen wir sie auch taufen. Wem das jetzt zu schnell ging, der hört einfach von letzte Woche nochmal nach. Achso, an der Stelle vielleicht eine kurze Bemerkung. Wir haben gerade technische Probleme mit unserer Internetseite. Wir können unser Audioarchiv nicht mehr befüllen. Ich hoffe, dass wir das im Laufe der Woche hinbekommen, aber ihr könnt die Predigten auf jeden Fall auf YouTube anschauen. Genau, also Apostelgeschichte 10 sehen wir das und Apostelgeschichte 19 eben so als Zeichen. Das Zweite, was uns Paulus nennt, und ich glaube, dass das was ist, was viele von uns eben auch schon erlebt und erfahren haben, 1. Korinther 14, Vers 4, wenn jemand in anderen Sprachen redet oder in Zungen redet, der wird dadurch selbst im Glauben gestärkt, oder andere Übersetzungen schreiben, der wird dadurch im Glauben erbaut. Man kann dieses Wort, was da steht, auch so in Verbindung bringen, oder man könnte daran denken, so, das ist wie eine Batterie, die aufgeladen wird. So, wenn ich in neuen Sprachen rede, dann werde ich dadurch aufgebaut im Glauben. Das tut mir persönlich gut. Und auch da sehen wir, die Zungenrede richtet sich nicht an andere Menschen, nicht an irgendjemand, der das hört, sondern die richtet sich an Gott, und sie tut mir persönlich gut. Und dann den dritten Punkt, wir können offensichtlich mit oder in Zungen eben auch beten, Fürbitte leisten. Römer 8, Vers 26 erklärt uns Paulus das. Sagt er, der Heilige Geist hilft uns in unserer Schwäche. Denn wir wissen ja nicht einmal, worum oder wie wir beten sollen. Doch der Heilige Geist betet für uns mit einem Seufzen, das sich nicht in Worte fassen lässt. Und das ist die Stelle, die ich vorher angesprochen habe. Hier hört es sich dann auch so an, als ob das was ist, was nun, er sagt, sich nicht in Worte fassen lässt, was womöglich keine Sprache ist. Aber er redet hier offensichtlich von der Zungenrede, wird, denke ich, aus dem Zusammenhang auch klar. Und das heißt, wir können hier für Dinge beten, wo wir gar keine Ahnung haben, worum wir eigentlich bitten sollen, für was wir bitten wollen. Und ich glaube, jeder, der schon eine Weile im Glauben unterwegs ist, der ist früher oder später schon mal an so einen Punkt gekommen, wo wir für irgendwas beten wollten und wo wir dann irgendwann mal gedacht haben, ja, für was soll ich eigentlich beten? Soll ich für diesen Ausgang beten oder soll ich für diesen Ausgang beten? Soll ich beten, dass das passiert oder dass was anderes passiert? Und eigentlich bin ich mir gar nicht so sicher. Oder ich stehe vielleicht vor einer Situation, wo ich gar nicht weiß, wo ich überhaupt keine Ahnung habe, für was soll ich eigentlich beten. Oder es gibt vielleicht Dinge, von denen ich gar nichts weiß und wo Gott trotzdem mir die Möglichkeit schenkt, dafür zu beten, obwohl ich nichts davon weiß. Und all das ist möglich, indem ich in Zungen bete. Paulus redet hier davon, wir wissen nicht, warum oder wie wir beten wollen, aber der Heilige Geist tut es für uns und durch uns. Und das ist eine wunderschöne Möglichkeit, für Dinge zu bitten, hundertprozentig im Willen Gottes zu bitten, ohne dass ich selber mich da irgendwie einmischen muss, ohne dass ich weiß, um was ich bete. Und trotzdem bete ich im Willen Gottes genau für die Dinge, die er möchte. Also wir haben gesehen, was Zungenrede ist. Wir haben gesehen, wozu Gott sie gegeben hat. Und jetzt möchte ich auf den dritten Punkt kommen, weil ich das auch immer wieder höre. Hat die Zungenrede nicht aufgehört? Also ich lese uns den Vers vor, der da meistens angeführt wird, 1. Korinther 13, Vers 8. Das heißt, die Liebe wird niemals aufhören, das ist in diesem Kapitel über die Liebe Gottes mit drin. Die Liebe wird niemals aufhören, selbst wenn Prophetie, das Reden in unbekannten Sprachen und die Erkenntnis vergehen werden. Also hier ist davon die Rede, dass die Prophetie aufhören wird und dass die Zungenrede aufhören wird. Und die Frage ist, wann werden sie aufhören? Und ich höre immer wieder, ja, wir haben jetzt die Bibel und wir brauchen das nicht mehr. Und deswegen hat es aufgehört. Und wenn ich diesen Abschnitt lese, dann komme ich allerdings zu einem ganz anderen Schluss. Und ich möchte einfach noch ein paar Verse weiterlesen. Diejenigen, die mich schon ein bisschen kennen, die wissen ja, die Bibel legt sich selber aus. Lass uns einfach hören, in welchem Zusammenhang das steht. Paulus, als er sagt, das wird aufhören, und jetzt geht es im Vers 9 weiter, denn Stückwerk ist unser Erkennen, Stückwerk unser prophetisches Reden. Wenn aber das Vollkommene kommt, vergeht alles Stückwerk. Ah, siehst, da steht es doch, jetzt ist die Bibel da, die Bibel ist das Vollkommene, dann vergeht das alles. Jetzt lesen wir weiter, Vers 11. Als ich ein Kind war, redete ich wie ein Kind, dachte wie ein Kind und urteilte wie ein Kind. Als ich ein Mann wurde, legte ich ab, was Kind an mir war. Jetzt schauen wir in einen Spiegel und sehen nur rätselhafte Umrisse. Dann aber schauen wir von Angesicht zu Angesicht. Und jetzt merken wir schon, offensichtlich geht es da nicht um die Bibel, denn wir schauen immer noch in diesen Spiegel und wir sehen immer nur noch Umrisse. Weiß nicht, in den Kreisen, in denen ich mich so bewege, da stelle ich immer wieder fest, niemand weiß alles, niemand hat eben alle Erkenntnis. So, jetzt schauen wir eben in den Spiegel. Jetzt erkenne ich unvollkommen, dann aber werde ich durch und durch erkennen, wie auch ich durch und durch erkannt worden bin. Und ich schließe daraus, dass es eben nicht darum geht, dass die Bibel gekommen ist und dass wir deswegen die Prophetie nicht mehr brauchen und die Zungenrede nicht mehr brauchen. Bei der Prophetie könnte ich das ansatzweise noch verstehen, bei der Zungenrede definitiv nicht. Um was es hier geht, ist offensichtlich, wenn Jesus wiederkommt, wenn wir erkannt werden, wenn wir erkennen, wenn wir von Angesicht zu Angesicht sehen, dann wird das alles aufhören. Klar, dann brauche ich auch keine Prophetie mehr, denn ich werde erkennen, wie ich erkannt bin. Ich werde mit Gott reden können von Angesicht zu Angesicht, dann brauche ich dieses Hilfsmittel der Zungenrede nicht mehr. Und dann wird sie natürlich auch aufhören. Am Rande bemerkt, es wird übrigens auch die Erkenntnis aufhören. Ich verstehe manchmal nicht, warum die Leute das nicht betonen, dass die Erkenntnis aufgehört hat. Offensichtlich ist die Erkenntnis noch ziemlich unterwegs in unseren Tagen. Also ich bin fest davon überzeugt, dass Gott uns diese Zungenrede geschenkt hat, bis Jesus wiederkommt. Und nachdem wir wissen, dass die Zungenrede unter anderem dazu da ist, um mich selbst aufzuerbauen, sehe ich auch überhaupt keinen Grund, warum das aufhören sollte. Warum sollte Gott uns diese Möglichkeit wegnehmen, uns selbst aufzuerbauen? Also ich bin der festen Überzeugung, dass die Zungenrede heute noch eine Gabe ist, die Gott uns schenkt und dass bevor Jesus wiederkommt, diese Gabe eben auch noch von Gott uns gegeben ist, damit wir sie zum Segen einsetzen. Jetzt kommt der nächste Punkt. Okay, also von mir aus, ich glaube dir das, die Zungenrede gibt es noch, aber brauche ich sie? Ich habe schon Leute getroffen, die gesagt haben, okay, da gibt es ja so verschiedene Gaben, da gibt es Krankenheilung und da gibt es Prophetie, da gibt es Worte Weisheit und Wundertaten und was weiß ich nicht alles. Kann mir Gott alles schenken, da steht auch, der Geist teilt aus, wie er will. Gott kann das alles machen, wie er will. Aber diese eine Gabe, die Zungenrede, die kann er bei sich behalten. Die will ich auf jeden Fall nicht haben. Manche sagen auch, weiß auch gar nicht, so was die gut sein soll. Paulus sieht es etwas anders. Also Paulus sagt an einer Stelle zum Beispiel, ich habe vorher angedeutet, die Korinther haben offensichtlich sehr, sehr viel in Zungen geredet und denen war das ganz, ganz wichtig. Und Paulus versucht, die so ein bisschen einzunörden und ihnen zu sagen, Leute, ihr solltet das ein bisschen anders handhaben. Und dann sagt er irgendwann mal, und im Übrigen, ich rede mehr in Zungen als ihr alle. Also Paulus, der vermutlich auch nicht gerade zu viel Zeit hatte, Paulus, der offensichtlich wichtige Dinge zu tun hatte, der sagt, ich rede mehr in Zungen als ihr alle. Also er hat es offensichtlich sehr, sehr häufig praktiziert. Also können wir davon ausgehen, dass es was ist, was ihm geholfen hat, was gut für ihn war und was er für sich persönlich als sehr hilfreich empfunden hat. Und er schreibt an die Korinther, 1. Korinther 14, Vers 5, ich wünschte, ihr alle hättet die Gabe, in Sprachen zu reden. Aber noch mehr wünschte ich, ihr könntet alle prophetisch reden. Denn die Gabe der Prophetie ist wichtiger und nützlicher als das Reden in Sprachen. Aha, haben wir es doch gewusst. Die Zungenrede ist nicht wirklich nützlich. Nein, das ist nicht das, was Paulus sagt. Er sagt, am liebsten wäre es, ihr könntet alle in Zungen reden. Aber noch lieber hätte ich, ihr würdet alle prophetisch reden können. Warum? Und jetzt kommt nämlich die Erklärung hinten nach. Es sei denn, jemand erklärt den anderen, was es bedeutet, damit die ganze Gemeinde dadurch ermutigt wird. Also, wir haben vorher gesehen, wenn jemand in Zungen redet, dann hat nur er selbst was davon und Gott natürlich. So, das heißt, in der Gemeinde, wenn wir jetzt hier zusammen sind und jemand fängt an, in Zungen zu beten, dann können wir sagen, das ist schön für dich, aber ich habe nichts davon. Und das ist das, was Paulus sagt. Paulus sagt, das ist gut, du erbaust dich da und es ist alles in Ordnung und ich wünschte, ihr alle hättet diese Gabe, aber die anderen haben nichts davon. Deswegen ist mir lieber, wenn ihr alle prophetisch redet, wenn ihr prophetische Eindrücke weitergebt, denn davon haben alle was. Es sei denn, dass diese Zungenrede ausgelegt wird. Und das ist ja auch eine der Gaben, die es da gibt in 1. Korinther 12, wo jemand in Zungen reden, wo jemand anders oder er selbst das dann eben auch übersetzen kann, sage ich jetzt mal. Dann haben alle was davon. Wir werden das nachher gleich auch noch lesen. So, also Zungenrede ist nicht unwichtig, aber sie hilft eben nur dem einen, der in Zungen redet, wenn sie nicht erklärt oder ausgelegt wird. Und deswegen sollten wir die Zungenrede nicht überbetonen, aber wir sollten sie auch nicht auf die Seite legen. Sie ist von Gott gegeben und sie sollte genutzt werden. Für mich persönlich oder eben auch im Gebet. Und jetzt möchte ich uns zum Abschluss noch einen kleinen Abschnitt aus 1. Korinther 14 lesen, der mich persönlich einfach immer wieder neu begeistert, weil ich einfach sehe, wie natürlich Paulus mit dieser ganzen Geschichte umgeht. Lass mich vorher vielleicht noch kurz eins sagen. Was ich immer wieder feststelle, ist, dass im Reich Gottes und in den verschiedenen Gemeinden hin und her oft so verbissen über dieses Thema diskutiert wird. Und ich sehe, dass Paulus hier einen ganz natürlichen Ansatz hat. Und ich möchte euch den einfach vorlesen, damit wir verstehen, wie Paulus mit der ganzen Sache umgegangen ist. 1. Korinther 14, ab Vers 26. Und er redet hier vom Gottesdienst, so wie ihn wir heute vielleicht haben und wie ihr gleich feststellen werdet, wie er nicht ganz neutestamentlich war. Was bedeutet das nun für euch, liebe Brüder und Schwestern? Wenn ihr zusammenkommt, hat jeder etwas beizutragen. Hat schon jeder beigetragen heute hier? Okay. Also einige singen ein Loblied. Teil hat es gemacht. Andere unterweisen die Gemeinde im Glauben. Okay, mache ich vielleicht hoffentlich gerade. Einige geben weiter, was Gott ihnen offenbart hat. Prophetische Rede. Andere reden in unbekannten Sprachen. Haben wir heute laut jedenfalls nicht gehabt. Und wieder andere übersetzen das Gesprochene für alle. Logisch, wenn niemand laut geredet hat, können wir es nicht tun. Wichtig ist, dass alles die Gemeinde aufbaut. Und jetzt kommt eben der Punkt, um den es Paulus geht. Während eines Gottesdienstes sollen höchstens zwei oder drei in unbekannten Sprachen reden. Und zwar einer nach dem anderen. Was sie gesagt haben, soll gleich für alle übersetzt werden. Wenn dafür niemand da ist, sollen die Betroffenen schweigen. So. Es geht hier nicht um irgendwelche, das ist gefährlich und was weiß ich was alles. Paulus sagt einfach, wenn jemand laut in Zungen redet, dann soll es bitte übersetzt werden, sonst haben die anderen nichts davon. Das ist im Übrigen nicht anders, als wenn wir hier jemand hätten, der in einer Sprache spricht, die niemand von uns versteht. Also, wir hatten in Ulm zum Beispiel eine Schwester, die kam aus Korea, Südkorea. Und die hat ab und an mal in Koreanisch gebetet, vor allem wenn koreanische Gäste da waren, damit die was in ihrer Muttersprache gehört haben. Ich dachte mir, ja, das ist nett, aber ich verstehe es nicht. Die Koreaner haben es vielleicht verstanden. Wenn unser Markus hier, er hat jetzt heute sein Bestes gegeben, in Deutsch zu beten. Wir haben ihn kürzlich mal gefragt, was seine Muttersprache ist. Ich weiß es nicht, ich glaube, er hat mehrere Muttersprachen. Aber wenn er jedenfalls in dieser Sprache reden würde, dann hätten wir alle nichts davon. Er würde sich mit Gott unterhalten, Gott würde sich freuen, Markus würde sich wohlfühlen, weil er endlich beten kann, wie ihm der Schnabel gewachsen ist. Aber wir alle würden dabei sitzen, würden sagen. Und Paulus sagt nicht, das ist falsch, das ist Sünde oder was. Er sagt einfach, das hilft nicht. Und wir wollen doch, dass die Gemeinde aufgebaut wird. Und das ist der Punkt, um den es geht. Das Ziel, was Paulus in all dem hat, was er da schreibt, ist, dass die Gemeinde wächst, dass die Gemeinde aufgebaut wird, dass die, die in den Gottesdienst kommen, was davon haben. Und deswegen ist es super, wenn sich jeder beteiligt, wenn Leute Lieder singen, wenn Leute sich durch ein Wort beteiligen, wenn Leute prophetische Eindrücke weitergeben, wenn alle möglichen Dinge hier passieren, wo alle einfach davon aufgebaut werden, wo alle was davon haben. Und es sagt er, und wenn es dann Dinge gibt, wo eben nur einer was davon hat, weil er eben der Einzige ist, der es, wobei in dem Fall versteht es ja noch nicht mal er, eben wo nur Gott das versteht, dann sagt er, dann lass es einfach bleiben. Und das ist mir eben auch was ich vielleicht noch sagen möchte. Sowohl bei den Propheten als auch bei denen, die in Zungen reden. Niemand kann sich darauf rausreden, ja, da ist halt der Heilige Geist über mich gekommen und ich konnte nicht anders. Paulus sagt, der Geist der Propheten ist dem Propheten untertan. Paulus sagt, wenn da einer prophetisch redet und ein anderer fängt an, prophetisch zu reden, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder einer von beiden macht gerade irgendwas aus eigener Regie, oder der eine, der da noch redet, der redet schon nicht mehr das, was Gott eigentlich wollte, deswegen hat Gott jetzt jemand anderen beauftragt, was zu sagen. Und sagt, dann soll der Erste einfach still sein. Und er kann nicht sagen, ja, aber ich werde da gedrängt und so. Oder wenn du in Zungen redest, das musst du einfach und so. Paulus sagt, nee, sei einfach still. Und das können wir dann auch. Also ich persönlich kann dazu einfach nur sagen, ich kann anfangen, in Zungen zu reden, wann ich will, und ich kann aufhören, wann ich will. dazu vielleicht ein kleines Erlebnis, mit dem möchte ich dann abschließen. Als wir mit unserem zweiten Kind im Krankenhaus waren zur Geburt, da hat sich das etwas länger hingezogen. Und dann sagte die Hebamme, meine Frau soll eben baden und so. Und wie sie dann eben in die Wanne ging, sind die Venen nicht mehr geworden, sondern weniger. Und das war natürlich ungünstig. Und dann hat meine Frau gesagt, so, jetzt beten wir. Und sie hatte dann so den Eindruck, ich soll in Zungen beten. Und wir waren dann auch alleine und ich fühle mich im Normalfall eben nicht so wohl, laut in Zungen zu beten. Für mich allein mache ich das ganz gerne. Naja, und dann habe ich das halt gemacht und dann sagt sie, ja, das funktioniert, die Venen kommen, prima, wunderbar. Und dann kam die Hebamme und hat nach uns geschaut. Und dann habe ich natürlich aufgehört, in Zungen zu reden. Ich habe mich dazu entschlossen, aufzuhören. Ich habe nicht einfach, oh, ich kann auch nichts anderes machen, ich muss jetzt beten. Ich habe einfach nicht mehr gebetet. Und dann hat die Hebamme gefragt, und wie ist so? Und dann sagt meine Frau, ja, gerade kam so ein bisschen was und so. Ja, gut, dann schaue ich nachher nochmal von Ihnen. Dann ist sie wieder rausgegangen. Dann sagt meine Frau, Wolfgang, als du aufgehört hast, in Zungen zu beten, sind die Wehen weggegangen. Jetzt fang bitte wieder an. Und da habe ich wieder angefangen. Und als die Hebamme wieder kommt, habe ich wieder aufgehört. Warum erzähle ich euch das? Natürlich ist es eine witzige Geschichte. Wir fragen uns manchmal, war das wirklich so? Aber ja, so erinnern wir uns daran. Aber was ich euch damit sagen möchte, man kann anfangen, wenn man will, man kann aufhören, wenn man will. Und ich persönlich habe das auch so erlebt, als es bei mir angefangen hat. Den Punkt habe ich jetzt nicht mehr reingeschrieben, weil ich es auch nicht zu lang machen wollte, aber das hänge ich jetzt vielleicht einfach noch kurz an. Wie komme ich einfach dazu? Und dazu möchte ich euch auch was erzählen. Ich bin in einer Gemeinde aufgewachsen, wo mir das auch nicht so hundertprozentig klar war. Ich habe das immer wieder mitgekriegt, da wird auch mit Leuten gebetet, da werden Hände aufgelegt und was weiß ich. Und dann, vielleicht kennst du das auch so, irgendwie sprich mir nach und keine Ahnung, was da alles so gemacht wird. Und ich habe mir halt gefragt, nachdem ich dann endlich überzeugt war, dass es das wirklich gibt und dass ich das haben wollte, dann habe ich mich gefragt, wie komme ich jetzt dazu? Und eines Abends hat unser Gemeindeleiter in Ulm gepredigt darüber und hat gesagt, und dann setz dich einfach hin und dann hörst du auf, in Deutsch zu beten und betest einfach in anderen Sprachen. Und die haben mir gedacht, ja klar, logisch, nichts einfacher als das, das mache ich jetzt einfach so. Und ganz ehrlich, diejenigen, die mich kennen, ihr wisst, ich bin ein eher intellektueller Typ und die haben mir gedacht, das kann nicht funktionieren. Ich habe mir das überlegt und überlegt und überlegt. Und wisst ihr was, manchmal ist einfach gut, man hört auf zu überlegen und vertraut, genau. Und dann eines Abends, wir hatten damals eine Teestube in Ulm und drin war Mitarbeitergebet und ich bin unverschuldet zu spät gekommen, aber unser Leiter damals, der war nicht ganz so freundlich, wenn es ums zu spät gehen kommt, wenn es um zu spät kommen ging, genau so rum. Und da geht es euch sehr viel besser. Ihr könnt auch mal zu spät kommen, ohne dass ihr gleich gerüffelt werdet. Aber lasst es nicht einreißen. Jedenfalls, ich kam zu spät und habe mich nicht reingetraut und habe mich dann in der Küche draußen hingesetzt und habe für mich alleine gebetet. Und habe mir gedacht, okay, das ist jetzt eine gute Möglichkeit. Und ich fange jetzt einfach an, in anderen Sprachen zu beten. Und wisst ihr was? Seit dieser Zeit spreche ich in neuen Sprachen. Niemand hat mir die Hände aufgelegt. Niemand hat mir vorgesprochen. Niemand hat irgendwas gemacht. Es ist eine Gabe, die du von Gott bekommst. Man kann Hände auflegen, versteht mich nicht falsch. Paulus hat Hände aufgelegt, hat für den Empfang des Heiligen Geistes gebetet, an verschiedenen Stellen. Das muss nicht so oder muss nicht so oder muss nicht anders sein. Wie Gott das bei dir macht, keine Ahnung. Was ich mir wünschen würde, ist, dass du die Freiheit hast, das zu tun. Mancher sagt vielleicht, warum reden nicht alle in Zungen? Ich persönlich glaube, es gibt einfach Menschen, die sind geprägt und haben, möchte nicht so weit gehen, manche haben vielleicht sogar Angst, manche sind einfach zurückhaltend, manche trauen sich nicht, sich darauf einzulassen, weil sie eben auch nicht wissen, was sie da reden, weil sie keine Kontrolle darüber haben. Und ich möchte dich einfach ermutigen, hab Vertrauen zu Gott und glaub, dass er dir was Gutes schenkt. Und wenn du in Zungen redest, wunderbar, wenn du nicht in Zungen redest, bist du trotzdem ein vollwertiges Kind Gottes. Dir fehlt halt eine Möglichkeit, mit Gott zu kommunizieren. Und ich persönlich glaube, dass jeder Gläubige diese Möglichkeit nutzen kann. Ich möchte es jetzt nicht auch noch ausführen, wenn das interessiert, wir können uns nachher gerne persönlich unterhalten. Aber wenn du möchtest, ich bin der festen Überzeugung, dass du das von Gott geschenkt bekommst. Tu es, lass jemand mit dir beten, wenn du möchtest, mach es alleine, wie auch immer. Aber lass die Chance, dich aufzuerbauen, nicht an dir vorbeigehen. Wir haben keinen Lackmustest, wir kontrollieren nicht nach, wer in Zungen redet. Du bist uns genauso gut und wertvoll, ob du in Zungen redest oder nicht, aber wir möchten dich ermutigen, dich danach auszustrecken. Ich bete jetzt noch, dann wollen wir noch ein Lied zum Abschluss singen, wo ihr diese Bereitschaft Gott gegenüber nochmal zum Ausdruck bringen könnt. Vater, ich danke dir, dass du uns den Heiligen Geist gegeben hast, dass er in uns wohnt, dass er uns in alle Wahrheit leitet, dass er uns dein Wort erklärt, Herr, all die Dinge, die wir auch in den letzten Wochen miteinander besprochen haben. Danke, dass wir wissen dürfen, Herr, dass du ein lebendiger Gott bist, der gerne redet und dass du uns beschenken möchtest auch. Und ich danke dir, Herr, dass du uns auch die Gabe der Zungenrede geben möchtest. Danke dir, Herr, dass wir uns ausstrecken dürfen danach. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass du jetzt einfach jedem, der da ist und der diese Gabe noch nicht hat, Freiheit schenkst, Herr, sich dir zu öffnen und dass du diese Gabe austeilst und dass einfach jeder hier diese Möglichkeit nutzen kann. Und diejenigen, die die Gabe vielleicht schon haben und die sich irgendwie nicht ganz wohlfühlen oder die Probleme damit haben, ich möchte dich einfach bitten, Herr, dass du ihnen Freiheit schenkst, diese Gabe auszuüben. Und ich danke dir, Herr, dass du Segen für uns bereithältst, dass du einen guten Weg für uns hast. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass du uns alle miteinander auf diesen Weg führst, immer wieder neu, dass du uns hilfst, Herr, in deiner Gegenwart zu sein und zu bleiben. Und ich bitte dich um deinen Segen für jeden Einzelnen. Amen.